Schönen guten Morgen, liebe Freundinnen, liebe Freunde. Heute ist Samstag, der 9. Mai, und wir haben uns zu einem Sangha-Wochenende im Seminarhaus Domizilium in Bayern versammelt. Ich möchte heute ein paar Gedanken mit euch teilen zu zwei Themen, bei denen ich den Eindruck bekommen habe, dass es besonders viel Missverständnisse oder Verständnisschwierigkeiten gibt. Und bei beiden, ja, vermute ich, dass das damit zu tun hat, dass unsere westliche Kultur anders ist als die indische zur Zeit vom Buddha. Denn ich meine, wenn wir so die Lehrreden vom Buddha anhören, es gibt ja viele kurze, wo er einfach nur mit Einzelpersonen geredet hat, also Sutren, die eigentlich nur ein Einzelgespräch wiedergeben, in dem jemand Rat gesucht hat und er Rat gegeben hat, ja, die sind ja erstaunlich. Da kriegt man den Eindruck, die Menschen haben sich gar nicht verändert in 2500 Jahren. Keine Entwicklung hat stattgefunden, den Eindruck bekomme ich manchmal. Ja, aber dennoch heißt das nicht, dass so viel Ähnlichkeit besteht zwischen den Indern zur Zeit vom Buddha und uns heute, heißt ja noch nicht, dass wir gleich sind. Das ist jetzt auch wieder überzogen. Also, und wenn jetzt aber Unterschiede in unserer Kultur sind, zur indischen Kultur von damals, haben wir das Problem, dass der Buddha das ja nicht gewusst hat und nicht drauf eingegangen ist. Ja? So, also das ist mal so die Prämisse für diesen Vortrag. Ja, ja, genau, und Dinge natürlich in unserer Kultur, und das Tückische ist an diesen Dingen in unserer Kultur ist, wir gehen einfach aus, dass sie so sind, weil alle Menschen so denken. Sie sind völlig normal, ja. Überhaupt nichts Besonderes an den Dingen, die ich sage. Aber das führt dazu, dass wir die unreflektiert, ja, an falschen Stellen anwenden, sage ich mal jetzt. Und wir gehen jetzt in die Beispiele. Ne? Das sind zwei Themen. Das eine Thema, auf das ich hinweisen möchte, und es ist definitiv ein kultureller Unterschied zwischen Indien vor 2500 Jahren und dem Europa der letzten 400 Jahre. Wir haben in unserer Kultur, zumindest seit der Renaissance, nach dem Ende des Mittelalters, unseren Blick ganz nach außen gerichtet. Wir schauen auf die Sterne, auf die Natur, auf der Erde, auf die chemischen Prozesse, die physikalischen Prozesse und haben in diesen letzten Jahrhunderten unglaubliches Wissen angehäuft und haben gelernt, das technisch auszunutzen. Und ja, und das ist eine Besonderheit der heutigen Zeit, in der wir uns vom Rest der Welt lange Zeit unterschieden haben. Aber wir können ruhig für uns in Anspruch nehmen, wir waren so gut auf diesem Gebiet, dass heute die ganze Welt uns nachahmt. Oder versucht sogar zu überholen. Ne? Egal. Aber jedenfalls unseren Weg beschreitet. Ja? Da besteht überhaupt keine Frage. Ne? Egal, ob wir Indien oder China anschauen. Ne? Diese Länder lernen unsere Form von Naturwissenschaft, unsere Form von Technik und arbeiten eigentlich heute genau in der gleichen Weise, als ob sie Europäer wären. Das ist aber in diesen Ländern oft eine Entwicklung erst seit dem Zweiten Weltkrieg. Bei uns hat es in der Renaissance begonnen. So. Deswegen behaupten wir ja auch, wir sind die zivilisierte Welt und die anderen sind die Entwicklungsländer. Ja? Jetzt ist es aber so, ja, das ist halt unsere Denkweise. Auf der anderen Seite, wir lesen jetzt gerade in der Dienstagsangha das Buch Die Heilkraft buddhistischer Psychologie und da lehrt uns Thay ja, viel über das Bewusstsein, über die 5, je nach Zählart 5 oder 8 Bewusstseine und bezieht sich damit auf die Vijnanavada-Lehre, die in Indien etwa 500 nach Christus entwickelt wurde. Das heißt, was er uns dort erzählt über die Struktur und die Funktion des Bewusstseins, ist im Kern 1500 Jahre alt. Und wenn wir jetzt schauen, wann unsere Wissenschaft erstmals das Unbewusste wirklich entdeckt hat und akzeptiert hat für die Wissenschaft, dann guck mal drauf, das ist gerade mal knapp über 100 Jahre her. Also auf diesem Gebiet sind wir ein Entwicklungsland. Versteht ihr? Okay. Und das ist mir mal ganz wichtig, dass wir das ganz klar sehen. Und der Buddha in seiner Lehre hat den Fokus ganz klar auf diese innere Welt. Dem Buddha geht es um Leiden und Emotionen. Geht es nicht um das Verstehen und Beherrschen der Umwelt. Überhaupt nicht. Es kommt ganz am Rande vor. Ganz am Rande kommen so Hinweise, auf die komme ich später. Aber im Prinzip geht es dem Buddha darum, was in unserem Geist passiert und wie wir das beeinflussen können. Das dürfen wir nie aus den Augen lassen. Das ist ein ganz zentral wichtig, diese Einstellung beim Verständnis vom Buddha. Und durch unsere Fixiertheit auf die Außenwelt passiert es immer wieder, dass wir diese Ebenen vermischen. Wenn der Buddha was über die Innenwelt sagt, ne, dann kommt gleich ein Verständnis über die, kommt gleich eine Interpretation, was das in der Außenwelt bedeutet. Ne, wenn der Buddha sagt, wir sollen Verständnis haben für irgendwelche Leute, die uns schaden, dann sagen wir gleich, ja, aber wir wollen nicht immer nachgeben. Versteht ihr? Das ist der Sprung. Ne? Darum geht's mir. Ne? Das sind ja völlig verschiedene Dinge. Und das möchte ich ja ein bisschen euch näher bringen. Also ich würde eher das so sagen, es gibt im Grunde zwei Welten. Die innere, das innere Erleben in unserem Geist und die äußere Welt, das draußen. Und diese Welten sind eigentlich relativ lose verbunden durch Gewohnheitsenergien. Wenn etwas passiert, wenn uns irgendetwas zustößt, reagieren wir irgendwie. Aber diese Reaktionen sind nicht fest programmiert, dass jeder Mensch so reagieren muss. Überhaupt nicht. Das sind eigentlich Gewohnheiten. Also machen wir mal ein ganz einfaches Beispiel. Ich habe es schon öfters gebracht, aber es ist ja egal. Es bestimmt ja trotzdem. Ist ja trotzdem gut. Also wir fahren auf der Autobahn gemächlich dahin. Ist ein Lastwagen, der ist noch langsamer als gemächlich. Überholen ihn, dann kommt jemand mit großem Tempo und fährt knapp auf, Lichthupe und so. Ne? Und kennt ihr, ne? So. Okay, also das war jetzt, was in der äußeren Welt passiert ist. Wie reagieren wir? Tja, gibt viele Möglichkeiten. Vieles ist Menschen möglich. Man kann Angst kriegen. Man kann sich ärgern. Man kann wütend werden. Man kann sich denken, oi, der arme Kerl, den pressiert's jetzt auch. Ja, also auf Hochdeutsch, der arme Kerl hat es furchtbar eilig. Alles möglich. Okay? Ist alles möglich. Und es ist eigentlich eine Gewohnheitsenergie von uns, welche Variante wir wählen. Gewohnheitsenergie ist ein sehr schönes Wort von Thay, weil es einerseits zeigt, dass es nur eine Gewohnheit ist, andererseits durch die Energie merken wir schon, Gewohnheiten sind nicht leicht zu ändern, aber sie sind zu ändern. Und das ist ja ein großer Teil unserer Praxis. Wir sollen unsere Gewohnheiten erkennen und wenn Gewohnheiten zu Leid führen, wenn Gewohnheiten uns schaden, dann versuchen wir, andere zu finden, und was anderes anzugewöhnen. Ja, und das war jetzt bei dem dicht auffahrenden Auto auf der Autobahn. Ja, das war die innere Welt. In der äußeren Welt gibt es auch viele Möglichkeiten zu reagieren. Es gibt Leute, die werden ganz hektisch, beschleunigen wie blöd. Es gibt Leute, die fahren so weiter. Es gibt Leute, die bremsen sogar. Gibt's alles. Möglich, ja. Wir brauchen jetzt hier nicht diskutieren, was die beste ist. Aber ich habe mir angewöhnt, ruhig bleiben, weiterfahren und Platz machen. Das schon. Ne? Also, aber das Wichtige ist mir aus der Praxis natürlich das ruhig bleiben. Ne? Das ist klar. Entspannt fahren. Ja, und ich denke, im Straßenverkehr habe ich sehr viel gelernt. Auch im Stadtverkehr. Ich staue ja jede Woche einmal, zumindest eine halbe Stunde bin ich dabei im Berufsverkehr. Mittleren Ring und solchen Straßen. Ja, also, und das sind die zwei Welten. Das innere Erleben Wir hatten jetzt in dem Beispiel die Möglichkeit Angst, Ärger, Wut, aber auch Gelassenheit ist auch möglich, Verständnis und die äußere Welt, wie wir halt sozusagen unser Fahren anpassen oder auch nicht anpassen. Und diese zwei Welten hängen eben lose zusammen durch Gewohnheiten. So. Und was der Buddha von uns will, was der zentrale Teil seiner Lehre ist, ist immer wieder das, wir sollen schauen auf unsere Gewohnheiten und wenn diese Gewohnheiten uns Leid verursachen, andere anlegen. Aber wie wir jetzt als Autofahrer in der Situation reagieren, darüber sagt er normalerweise nichts. Ja, es ist, haben wir einfach nicht. Ne? Ich meine, gar nicht, wäre auch falsch, wir haben die 5 Achtsamkeitsübungen. Ja? Aber die haben auch noch viel Spielraum, weil wir betrachten die Gesamtsituation. Ne? Wenn wir die 5 Achtsamkeitsübungen betrachten, wollen wir halt Leid minimieren, wir wollen nicht unnötig Leid schaffen. Und wenn wir Leid verringern können in der Welt, tun wir das. Aber wir betrachten natürlich schon beide Seiten. Also wir verlieren uns nicht aus dem Auge. Ne? Ich meine, es ist klar, schnell Platz machen, freut die Person hinter uns. Ja. Aber vielleicht stresst uns das, vielleicht wird es unsicher, schneller zu fahren. Ne? Dann sollten wir es nicht tun. Also da müssen wir uns einfach verlassen auf unser eigenes Verständnis der Situation, der Welt und unserer Möglichkeiten. Und wichtig ist also immer, sich um die Emotionen zu kümmern. Ich will noch ein anderes Beispiel bringen. Es ist schon Jahre her, da hatten wir einen Verkehrsunfall so auf einem Supermarktparkplatz. Es war im Winter, es hatte viel geschneit und da hat der Supermarkt in so einem Bauern den Auftrag gegeben, Schnee zu räumen und er ist wild hin und her gerast und wie wir vorbeigefahren sind, hinten reingefahren. Also auf der Höhe vom hinteren Rad in die Seite gekracht. War ein ziemlicher Schaden, ist niemand was passiert. Und ja, na gut, und schon mal gedacht, na gut, dann schreibe ich halt der Versicherung, dass ich jetzt Kostenvoranschlag und jetzt ich will die Kostenübernahmeerklärung und so. Und die Versicherung sagt, nee, das geht nicht und kommt irgendwie komische Argumente, dann entkräfte ich diese Argumente, dann kommt irgendwas noch Komischeres zurück, also so Richtung Einsatzfahrzeug und ich denke mir, also ein Bauer, der im Auftrag vom Eigentümer Schnee räumt, wird ja nicht zum Einsatzfahrzeug. Naja, ich bin auf keinen grünen Zweig gekommen, aber ich habe mich bei jeder Interaktion geärgert und mir ist schnell klar geworden, so geht es nicht weiter. Ja? Ich kann mich nicht ärgern bei jedem Brief, der von der Versicherung kommt. Und, oder dazwischen, wenn ich dann wieder dran denke und selber was aufsetze, das ist kein Leben. Und mir ist auch schnell klar geworden, dass auch wenn ich jetzt den Schaden ersetzt bekomme, das ist nämlich noch der andere Punkt mit den zwei Welten. Ja, wir vermischen gern die zwei Welten. Wir denken, naja, wenn wir dann den Schaden ersetzt kriegen, dann geht's uns wieder gut. Das stimmt nicht. Wenn wir wütend sind auf diese Person, auf die Versicherung in dem Fall, wir waren nie wütend auf den Bauern, der Schnee geräumt hat, weil es war offensichtliches Versehen. Es war klar, es war offensichtlich. Also das Verständnis war von Anfang an da, über den haben wir uns nie geärgert. Aber über die Versicherung, ja, die eigentlich das hätte schnell abwickeln müssen. Ja, mir war klar, so geht es nicht weiter. So, und dann habe ich versucht, mich reinzuversetzen in die Situation dieses Sachbearbeiters, weil das war im Grunde ein Sachbearbeiter, der da geschrieben hat zweimal. Und ja, und irgendwann bin ich draufgekommen, es könnte eine Strategie sein. Erstmal einfach sagen, wir zahlen nichts. Weil manche Leute nehmen das hin, erstens, weil sie nicht richtig einschätzen, wer Recht hat, oder weil sie sich nicht trauen, vor Gericht zu gehen. Und das kann man ja mal probieren. Also gut, dann bin ich zum Rechtsanwalt gegangen. Ja, das ist auch, ja gut, klar. Er schreibt dann mal, das ist schon kein Problem. Ne? Na gut, kommt irgendein Blödsinn zurück. Aber wir haben schon gedacht, klar, Strategie. Ne? Habe mich zwar gewundert, aber gedacht, jetzt hat er ja schon recht, Anwaltskosten zu tragen. Also meine, ne? Die kriegt er ja dann auch, die Versicherung. Ja, da habe ich gesagt, ja, das kann doch nicht sein. Okay, hat der Rechtsanwalt sich nochmal eingemischt, nochmal, und die Versicherung hat wieder so einen Unfug geschrieben. Und dann hat der Rechtsanwalt gesagt, ja gut, da kann man nichts machen, soll ich klagen? Und das hat man dann so dieses Mandat zum Unterschreiben vorgelegt, ne? Und die Kosten. Und so, ne? Dann haben wir gedacht, na ja, eigentlich ist es ein klarer Fall, mache ich das jetzt. Ne? Und ja, und das Erschreckende gesellschaftspolitisch ist, am nächsten Morgen, nachdem ich unterschrieben hatte, ruft mich ein Rechtsanwalt frohlockend an und sagt, Sie kriegen Ihren Schaden ersetzt zu 100%. Also von 0 auf 100 in einer Nacht, nur weil ich unterschrieben habe. Ne? Also egal. Aber wichtig für uns als Buddhisten ist, wir müssen lernen, uns gut um die Emotionen zu kümmern. Damit wir diese Phase gut überstehen. Und auch nachher. Ja? Ich kann mit der Sache gut leben. Ich habe mir halt auch vorgestellt dann, genau, ich habe mir erstens vorgestellt die Strategie, dann kann man sich auch wieder ärgern, wie kann man so eine Strategie fahren? Da habe ich mir gedacht, ja gut, aber die hat ja der Sachbearbeiter nicht erfunden. Ne? Die kommt von weiter oben, die Strategie, oder? Der hat klare Vorgaben, unter gewissen Bedingungen muss er das so arbeiten. Und dann, das war eigentlich noch der zweite Schritt, und dann war ich außen vor. Und wie ich außen vor war aus meinem Ärger, habe ich mir natürlich schon überlegt, soll ich vor Gericht gehen? Und das ist dann auch der nächste Punkt. Wenn dann der Ärger weg ist, dann denken viele, ja klar, jetzt der Buddha hat gesagt, ich soll mich gut drum kümmern, jetzt ist der Ärger weg, ich brauche mich nicht wehren. Nein, das ist die andere Welt. Und ich habe mir dann überlegt, was ist jetzt in der anderen Welt? Ja? Ich habe mich gut über den Ärger gekümmert, mir geht's wieder gut, ich verstehe diese Strategie, die fahren. Ja, aber was will ich? Ja? Natürlich kann ich sagen, ja, ich verzichte, das ist die bequemste Lösung. Und dann haben wir gedacht, aber eigentlich geht das auch nicht. Das ist ja nicht einfach nur dein Geld, das ist das Familiengeld. Ich kann das ja nicht einfach vergeuden aus Bequemlichkeit. Versteht ihr? Dann haben wir gedacht, das geht doch nicht. Ich meine, das steht uns zu, da bin ich ziemlich sicher. Und die Mühe ist auch nicht so groß. Also das musst du doch jetzt tun, ne? Habe ich zu mir gesagt. Und dann habe ich es getan. Und ich erzähle das so ausführlich, einfach um euch zu zeigen, nicht diesen Fall jetzt, sondern diese als Beispiel, dass das eben zwei Welten sind. Das innere Erleben und die äußere Welt. Und dass alle Kombinationen möglich sind. Die Möglichkeit Ärger und Wut auf der einen Seite und in der äußeren Welt um sich schlagen. Es ist möglich, gut, sich nicht ärgern in der äußeren Welt um sich schlagen, ist sehr unwahrscheinlich. Das passt irgendwie nicht so richtig, ne? Aber sich ärgern und nachgeben geht natürlich auch. Ne? Es sind alle Kombinationen möglich und wir müssen in den zwei verschiedenen Welten getrennt entscheiden nach getrennten Kriterien. Wir werden für die innere Welt immer versuchen, Verständnis zu bekommen und es hat gar nichts damit zu tun, ob die anderen Recht haben oder nicht, sondern nur, um uns zu befreien aus der Opferrolle. Ja, das bleibt uns womöglich, wenn wir einfach, ohne uns gut um die Emotionen zu kümmern, aus der nachgeben. Und da gibt es ja ein ganz krasses Beispiel. Das war in den 90er Jahren. Da ist es vorgekommen, dass noch ein alter natürlich Überlebender, der im KZ mitgearbeitet hat, Aufseher, sage ich mal, war, sich entschuldigen wollte, symbolisch für alle Opfer, bei einer überlebenden Frau, die als Kind im KZ war. Ja, waren natürlich alle schon alt. Und es ist tatsächlich zu diesem Gespräch gekommen, und in dem Gespräch, über das ist wenig bekannt, über das Gespräch, aber die Frau hat nachher ihn verstehen können. Und dann hat sie bei sich gemerkt, dass erstmals sie sich nicht mehr als Opfer fühlt. Dass sie dieses Kapitel mit diesem Gespräch, also eigentlich, ich meine, das war jetzt nicht die Leistung, also es war vor allem ihr Verzeihen, ihr Verstehen können. Sagen wir mal Verstehen, Verstehen reicht. Ihr Verstehen können hat dazu geführt, dass sie sich nicht mehr als Opfer fühlt. Und das ist ihre Interpretation. Und das fand sie so bemerkenswert, dass sie das veröffentlicht hat. Das kam dann erst in Amerika in der Zeitung, weil sie war nach Amerika ausgewandert. In Amerika in der Zeitung, später in Israel und später in Deutschland. Hat natürlich heftige Reaktionen verschiedenster Art ausgelöst. Von sowas kann man nicht vergeben, ne? Bis, ja, unter Buddhisten, ja, das ist ein Beleg für unsere Theorie. Ja, das ist genau das Ding. Es gilt auch bei den schlimmen Dingen. Für das innere Erleben braucht es das. Wir kommen nur dadurch raus, durch dieses Verständnis. Wir wissen nicht, was der Typ erzählt hat, aber ich meine, gut, wollen wir jetzt auch nicht vertiefen, ja, den Punkt. Ich habe ja im anderen Beispiel schon genug vertieft, wie wir auch für ungerechtfertigtes Verhalten Verständnis entwickeln können und wie uns das hilft. Und das ist ganz wichtig. Ein zentraler Punkt aus der buddhistischen Lehre. Und das heißt nicht, dass wir die Hilfsmittel, die wir haben in diesem Land, dass wir darauf verzichten müssen. Wenn wir unser Leben, wenn unsere Sicherheit in Gefahr ist, dürfen wir die Polizei rufen. Und wenn wir uns betrogen oder übervorteilt fühlen, dürfen wir vor Gericht gehen. Und das gilt für Buddhisten genauso wie für alle anderen in diesem Land. Das ist mir sehr wichtig, das auch einmal zu sagen. Ja, und zu diesem Themenkomplex gibt es noch eine Variante, die auch wichtig ist. Und das ist ein Thema, was viel auch unter Buddhisten diskutiert wird. Und das ist nämlich die Frage, was macht man, wenn man merkt, dass man in einer sehr unheilsamen Umgebung ist? Also sagen wir, das Haus, in dem man wohnt, die Nachbarschaft, in der man ist, der Arbeitsplatz und sowas. Ne? Was macht man? Und es gibt halt aufgrund der allgemeinen Geschichten, die ich jetzt erzählt habe, inneres Erleben, äußeres Erleben, gibt es so immer wieder Menschen, die sagen, ja, da musst du halt mehr praktizieren, dann kommst du damit schon klar. Ne? Der Buddha würde das schaffen. Und das Vertrackte an der Situation ist, das ist natürlich auch nicht ganz falsch, diese Meinung. Aber es ist auch nicht ganz richtig. Sie ist nämlich theoretisch im Prinzip richtig, funktioniert aber in der Praxis nicht. Ich bin sehr froh, dass unser Lehrer Tai, von dem habe ich das erste Mal diese Erklärung, die ich jetzt auch bringe, gehört, dass er das so klar gesagt hat. Weil ich habe mich auch lange gewundert. Ich war ja vorher auch bei anderen Lehrern unterwegs. Ja, und der Punkt ist einfach der, prinzipiell theoretisch, also der Buddha, der würde schon viel aushalten. Ja? Der Buddha würde damit klarkommen. Nun, aber wir sind halt nicht so stark und resilient wie der Buddha. Jeder ist auf irgendeinem Niveau und das durchaus auch in dieser Gruppe sehr verschieden. So, und jetzt ist eigentlich nicht die Frage, ob der Buddha mit dieser Umgebung, die wir so als schwierig empfinden, klarkommt, sondern die Frage ist, was kriegen wir hin in dieser Umgebung? Und da müssen wir uns betrachten in dem Zustand, wie wir gerade sind. Weil, wenn wir mit unserer Gewohnheitsenergie, mit unserer Resilienz, mit unserer Kraft im Moment nicht klarkommen, zieht uns diese Umgebung runter. Und was passiert? Wir werden schwächer. Wir werden kränker. Und dann kommen wir damit klar? Nein, dann kommen wir noch weniger klar. Wir kommen in eine Abwärtsspirale. Es geht uns immer schlechter. Wenn wir damit klarkommen, gut, dann können wir weiter üben und es wird besser. Ja? Aber das ist der wichtige Punkt, dass wir beobachten. Nicht? Man kann jetzt keine theoretische Grenze ziehen, was man sozusagen aushalten sollte oder nicht. Sondern wir müssen auf uns schauen. Schaffe ich's? Und wenn ich merke, es geht nicht, dann brauche ich eine andere Umgebung. Ja, das ist der Punkt. Wir brauchen eine Umgebung, in der wir wieder wachsen können, in der wir reifen können, in der wir uns entwickeln können. Was wir natürlich nicht machen sollten, ist unser ganzes Leben lang nach der optimalen Umgebung suchen. Die gibt's nicht und wir vergeuden unser Leben. Aber wir brauchen eine Umgebung, die zumindest gut genug ist. Und zwar gut genug für uns, dass wir uns dort positiv nach oben weiterentwickeln, stärker werden, reifen können. Ja, wachsen können, genau. Ja, und dann, wenn das nicht gegeben ist, dann dürfen wir und eigentlich sollen wir sogar nach einer besseren Umgebung suchen, weil wir das einfach brauchen. Und deswegen, auch weil die Umgebung so wichtig ist, ist es auch so wichtig für uns hier im Verein, in der Sangha, eben eine sichere, fürsorgliche Umgebung zu schaffen, in der sich alle eben sicher und wohlfühlen können, weil das hilft. Ja, dann hören wir mal eine Glocke. Ja. Ja, und das andere Themengebiet möchte ich überschreiben mit einem lateinischen Sinnspruch. Ganz cool, aber ich werde es erklären. Per aspera ad astrum. Das heißt, wörtlich übersetzt, durch, ja, das Raue zu den Sternen. Das ist ein Spruch, den haben schon die alten Römer, wahrscheinlich Seneca, aber es ist egal wer, aber zur Antike ist der entstanden. Und ist das ganze Mittelalter und auch die Neuzeit immer wieder gepflegt worden, weil viele Familien haben das auf ihren Wappen drauf und so. Es ist so ein berühmter Sinnspruch. Und gemeint ist, ja, über raue Pfade gelangt man zu den Sternen. Oder frei übersetzt, was sagt uns das? Wenn wir große Ziele anstreben, dann müssen wir uns schon gescheit anstrengen. So, und das behaupte ich jetzt einfach mal, ist ein Teil unserer Kultur. Das glauben wir einfach. Ne? Und weil es Teil der Kultur ist, hinterfragen wir es nicht. Ich möchte jetzt nicht behaupten, dass der Satz falsch ist, sondern nur behaupten, er stimmt nicht bei allen Dingen. Versteht ihr? Und auf die Praxis anwenden. Also es ist klar, wir können uns das vorstellen, wenn jetzt jemand reich werden will, im Geschäft Erfolg haben will, Bundeskanzler werden will, Virtuosität beim Geigespielen entwickeln, dann muss man sich gescheit anstrengen. Okay, klar. Das muss gut sein. Ne? Also deswegen gibt's den Spruch, er hat seine Berechtigung. Aber gilt er für alles? Nein, eben nicht. Ja, ein Beispiel, was ich gerade letzte Nacht wieder erleben durfte. Ja, wenn wir in der Nacht aufwachen und nicht einschlafen können. Oder wenn wir überhaupt abends einschlafen wollen. Oder ich habe jetzt eins übersprungen. Ja, und das Tückische an diesem Spruch ist, dass wir ihn sozusagen unreflektiert auf die Lehre Buddhas anwenden. Also, wenn der Buddha spricht vom höchsten Glück, von Nirvana, dann denkt man, naja, das sind Ziele, das sind Sterne. Dann müssen wir uns schon gescheit anstrengen. Ja, das ist das Problem. Und das schauen wir uns in Ruhe an. So, und ja, wir waren jetzt beim ersten Gegenbeispiel, ja, einschlafen. Natürlich ist es gut und wichtig, einzuschlafen abends, klar. Und was passiert, wenn wir Schwierigkeiten haben beim Einschlafen? Auf die Uhr schauen, jetzt ist es schon 11. Wieder eine Stunde weniger. Ja, der Wecker läutet jetzt schon in 7 Stunden. Halbe Stunde später. Boah, jetzt sind es nur mal 6,5. Na, ich werde morgen reinschauen. Ja, genau, und dann kommt die Idee, ja, muss ich schneller schlafen, muss mich mehr bemühen. Ja? Ihr könnt euch vorstellen, tja, ne, das ist ganz, ganz falsch, ja? Ne? Es funktioniert nicht beim Schlafen. Was kann man machen? Wir haben ja oft schon ausgetauscht. Ich mache gerne Tiefenentspannung. Das hilft in der Nacht. Oder ich sage mir einfach, naja, jetzt kann ich nicht schlafen, aber macht nichts, dann tue ich halt meditieren. Ist die Zeit auch gut genutzt. Ne? Und dann schlafe ich manchmal ein. Ne? Das ist ja der Hauptkritikpunkt an Meditation im Liegen. Es geht ja im Grunde genauso, aber das Problem ist, die meisten Leute schlafen dann ein. Ne? Und das ist dann auch nicht der Sinn. Normalerweise, aber wenn ich nachts im Bett liege, passt, ne? Gut. Also, okay, das ist eine Möglichkeit. Oder andere Stress rausnehmen. Also ich habe zum Beispiel jetzt in der Nacht, wie ich dieses Problem hatte, habe ich dann entschieden, ich muss morgen, ja, gut drauf sein. Morgen muss ich einen guten Vortrag abliefern. Ich schalte den Wecker aus. Ne? Nimmt auch Stress raus. Es geht, darum geht's ja, ne? Also wenn ich einschlafen will, ich muss Stress rausnehmen. Ja? Und ähnlich ist es auch überhaupt, wenn wir uns entspannen wollen, wenn wir merken, wir sind zu verspannt, wir sind unruhig, angespannt. Ja, es ist klar, es ist fast schon offensichtlich, dass man eine übermäßige Anspannung nicht los wird, dadurch, dass man sich anstrengt. Oder? Es ist fast so blöd, das zu sagen, ja? Okay. Das waren jetzt mal die Beispiele zur Motivation. Also dieses, wenn man große Ziele anstrebt, muss man sie anstrengen. Stimmt nicht immer. Ja, und jetzt schauen wir uns mal unsere Praxis ein bisschen genauer an. Ich möchte es in drei Punkten machen. Der eine Punkt ist, der Buddha sagt uns immer wieder, Gier, Hass und Verblendung, das sind die Grundübel. Und wir wissen, Gier, Hass und Verblendung überwindet man auch nicht durch Kampf und durch Anstrengung, sondern durch Loslassen. Also das Loslassen. Einfach das, die Dinge, die man meint, dass man sie haben muss, ist eigentlich eher ein Loslassen des Wunsches, des Wollens, was einem heilt von der Gier. Und das Gleiche ist beim Hass, dass man einfach diesen brennende Verlangen, etwas loszuwerden, aufgibt. Also es ist eigentlich ein Loslassen. Loslassen vom Wollen ist ein wichtiger Teil unserer Praxis. Ein anderer wichtiger Teil ist Transformation oder Veränderung. Und ein dritter ist Tiefe und Klarheit. Gut, Loslassen vom Wollen habe ich eigentlich schon ganz gut erklärt. Im Grunde, es ist klar, Gier, Hass, überwindet man dadurch, dass man die Objekte einfach loslässt, dass man ihnen Bedeutung nimmt. Dass man sich sagt, ich brauche das nicht wirklich. Ich kann auch so leben. Ist auch gut bei Ängsten, dass etwas schiefgehen könnte in der Zukunft. Dann sage ich mir auch, manchmal habe ich mir gedacht, ja, da musst du dir sagen, du wirst es schaffen. Aber dann denke ich mir, so sicher ist es nicht, ne? Es gelingt nicht alles im Leben. Ne? Ja, ist einfach so, manche Dinge gehen schief. Und was mir dann mehr hilft, ist der innere Dialog, der sagt, naja, es wäre schon gut, wenn du es schaffst. Aber wenn du es nicht schaffst, kommst du auch damit klar. Und das ist eigentlich total tröstlich. Ne? Ich versuche, etwas Positives zu erreichen, aber ich sage mir, wenn es nicht geht, okay, klar, dann entsteht eine Situation, die ich nicht unbedingt wollte, aber ich will auch damit klarkommen. Ich will auch in dieser Welt leben können, ja? Wenn die Prüfung nicht bestanden ist oder irgend so etwas. Ne? Will ich auch das damit klarkommen. Also das heißt, es geht um ein Loslassen. Und Loslassen ist ja im Grunde auch genau das, was ja, ist ja wie Einschlafen. Was tun wir beim Einschlafen? Wenn wir überhaupt etwas tun, loslassen. Ja, unser Geistbewusstsein, also das ist dieser Bewusstseinsteil, der eigentlich, den wir im Westen eigentlich immer nur Bewusstsein nennen, das, was wir erleben, was offensichtlich ist, was sich in unserem Kopf abspielt, bemerkbar und sichtbar. Und das Ja, lassen wir zur Ruhe kommen, lassen wir los und übergeben die Kontrolle dem Unbewussten. Und dann im Schlaf, ja, tun andere Teile unseres Geistes, eben das Unbewusste, den Körper kontrollieren, aber auch natürlich, die produzieren Gedanken, das sind dann Träume. Die nennen wir dann Träume, was das Unbewusste produziert in der Nacht. Das Geistbewusstsein macht nichts. Also wir übergeben einfach die Kontrolle komplett, geben wir ab an das Unbewusste und sagen, okay, du kannst schon, ne? Ich, also dieses Bewusste, das, was wir erleben von uns selber, ich mache jetzt mal Pause, ne? Ich verabschiede mich, tschüss. Und das hat auch was mit Vertrauen zu tun, ne? Loslassen hat immer auch mit Vertrauen zu tun. Vertrauen, das Unbewusste kann schon. Ja, also es geht, loslassen ist so etwas wie entspannen oder wie einschlafen. Genau. Und Anstrengung ist also, und das ist jetzt der entscheidende Punkt, Anstrengung ist da eben nicht hilfreich. Ja? Der zweite Punkt ist Transformation und Veränderung. Ja, Thay sagt immer, es geht um Transformation und Änderung in unserer Praxis. Also vor allem von unseren Gewohnheitsenergien, haben wir vorhin ja schon angesprochen. Ja, wenn wir uns mal so einen großen, alten, knorrigen Baum vorstellen, dann gibt es Teile an diesem Baum, die scheinen sich über Jahre praktisch nicht zu verändern. Sie sind starr, steif, unbeweglich, unveränderlich. Der dicke Stamm, die dicken Äste. Es gibt Teile aber von diesem alten Baum, die sind ganz lebendig, frisch, jung, flexibel. Und das sind die Zweige, die kleinen Zweige. Und da kommen jedes Jahr neue Blätter und kommen Blüten und Früchte. Und ja, und da lebt der Baum richtig. Ja, da sieht man das Leben. Da ist viel Bewegung drin. Ich meine, auch natürlich im Stamm ist ein bisschen, ja, wird jedes Jahr ein Ring dicker, ne, der Baum, aber es ist wenig. Ne? Das heißt also, wir sehen an dem Baum, dass die Flexibilität, Beweglichkeit, Lockerheit, dass das Qualitäten sind, die Änderung überhaupt erst möglich machen. Starrheit, ne? Verspanntheit, Starrheit, Anstrengung, heißt ja immer, ne? Anspannung, Anstrengung. Heißt, dass wir eben starr werden, steif werden und damit Veränderung und Entwicklung bremsen. Ich würde jetzt nicht sagen blockieren. Wir müssen es ja nicht auf die Spitze treiben, aber bremsen. Es ist wie mit angezogener Handbremse fahren, ne? Das heißt also auch Transformation und Veränderung sind Dinge, die umso leichter möglich sind, je lockerer, flexibler und entspannter wir sind. Ich habe am ersten Abend des Retreats mit euch die geführte Meditation der Buddha atmet gemacht. Die ist ja von Thay selber und ich habe sie so gern, weil sie ein Weg ist, über unser übliches Denken dazu kommen, in der Meditation die Kontrolle eben loszulassen. Ja, und der Gedanke, den wir gehen, ist einer in der westlichen Welt, der gut zu uns passt, ist einfach die Kontrolle erstmal abgeben an etwas. Ne, wir könnten, wenn wir können als Christen auch sagen, wir geben Gott die Kontrolle. Ne? Wir sagen halt Buddha. Ja? Aber der Punkt ist, wir geben die Kontrolle ab. Wir sagen, ich lasse den Buddha für mich atmen. Ja, es ist eine sehr in unsere Kultur passende Formulierung von ich lasse den Atem einfach atmen. Und darauf geht ja dann diese Meditation hin, dass wir einfach sagen, oh ja, es atmet. Das Leben pulsiert in mir. Ne? Ich spüre, wie der Atem einströmt und ausströmt. Ich muss gar nichts tun dafür. Es passiert von alleine. Aber das ist ein großer Sprung, wenn zu sagen, es funktioniert von alleine. Ne? Und der Weg, den uns Thay da vorschlägt, ist eben zu gehen, das an Buddha abzugeben und dann zu beobachten. Ne? Weil es heißt ja nicht nur abgeben und dann was anderes tun, sondern abgeben und beobachten, dabei bleiben. Ne? Aber als interessierter, liebevoller Beobachter dabei bleiben und die Atmung beobachten. Und das Gleiche mit der Sitzhaltung. Ich lasse den Buddha für mich sitzen und ich spüre einfach meine Sitzhaltung. Ja, so sitzt der Buddha gerade für mich. Genieße das Sitzen. Genieße das Nichtstun, das kommt auch darin vor. Es sind also alles Worte, die uns helfen, leicht und locker zu werden. Wir könnten ja auch völlig angestrengt irgendwelche Atemübungen machen. Könnten wir, ne? Gibt Menschen, die es machen. Ist aber nicht unser Weg. Ja, und der dritte Punkt ist Tiefe und Klarheit. Den habe ich noch ganz am Schluss dazu genommen, weil ich es gehört habe. Weil jemand gesagt hat, wie Tiefe und Klarheit ohne Anstrengung kommen soll, das versteht er nicht. Da haben wir gedacht, aha, ich meine, ich habe erstmal nicht gesagt, das ist ein kompliziertes Thema, das kann ich nicht durch Zuruf am Gang klären. Ne? Aber ja, wie soll Tiefe und Klarheit gehen ohne Anstrengung? Ja, in einem der ersten Bücher hat Thay das wunderschöne, in einem der ersten Bücher von Thay hat er das wunderschöne Beispiel mit dem trüben Apfelsaft gebracht. Es ist einfach unübertroffen. Hat seinen trüben Apfelsaft, schüttet den in ein Glas. Und das war sogar eine reale Situation, weil irgendein Kind gemeint hat, der ist nicht schön, ne? Weil er so trüb ausschaut. Ne? Klar. Und er hat gesagt, du, wart dabei und dann wird das schon klar. Ne? Und das Beispiel hat er in einem der ersten Bücher gebracht. Und das ist ja nicht nur wegen dem in der praktischen Welt, sondern weil das für uns ein Bild ist, was uns helfen soll zu verstehen. Was wir brauchen, um Tiefe und Klarheit zu bekommen, ist nicht Anstrengung und Bemühung, sondern Ruhe. Ja, Ruhe und Entspannung. Natürlich auch Klarheit. Wir müssen dabei bleiben. Ja? Ja, müssen dabei bleiben. Aber wir brauchen Ruhe und Klarheit. Ruhe und Wachheit. Ne? Also, und das ergibt sich einfach, wenn wir längere Zeit eben keine zusätzliche, wir dürfen den Geist nicht anschubsen. Ja, vielleicht kann man noch ein bisschen genauer erklären. Die Ruhe und Klarheit entsteht dadurch, dass wir dem Geist keine unnötigen neuen Anregungen geben, wieder angestrengt zu, irgendwie wieder was zu machen. Weil das ist wie das Glas berühren, so nach dem Motto hochheben und schauen und wieder hinstellen. Dann verlängert man ja die Zeit bis in die Ruhe. Ja? Jede Aktivität verlängert die Zeit, bis der klar ist. Und das ist genau in unserem Geist. Wir sollen einfach in der Meditation den Atem spüren, den Körper spüren, es genießen und nichts anschieben, indem wir jetzt wollen, dass wir super lang ausatmen, eine lange Pause machen zwischen Einatmen und Ausatmen oder Ausatmen wieder ein. Es gibt so viele Ideen, was man alles machen kann in der Meditation. Also möglichst wenig machen. Natürlich ist es so, am Anfang, wenn wir sehr unruhig sind, kann es schon sinnvoll sein, gewisse geistige Aktivität reinzubringen, um den Geist sozusagen zur Meditation zu lenken. Es wird von vielen Meditationslehrern empfohlen, wenn der Geist recht unruhig ist, zum Beispiel die Atemzüge zählen. Das ist wenig schütteln, ja, und es hilft so ein bisschen, überhaupt mal in die Situation zu finden. Es kann zu viel sein, gleich nichts tun, sag ich mal. Ne? Und dann zählen. Also so einfache Übungen, aber die Tendenz muss sein, immer noch weniger anschubsen, noch weniger machen. Es einfach lassen. Es einfach lassen, da sein, das Leben spüren, das Leben genießen. Und dann entsteht Ruhe, Stille, Klarheit und Tiefe. Natürlich kommen dann auch wieder Probleme hoch, Aber die können wir dann eben mit diesem ruhigen Geist anschauen und werden vielleicht ganz neue Sichtweisen auf unsere Probleme finden, die uns weiterhelfen. Das ist dann der andere Punkt. Ja, das heißt also, diese drei Punkte, die mir da jetzt, die ich da euch besonders ans Herz legen möchte, in unserer Praxis, also Loslassen vom Wollen, Transformation und Änderung, und der dritte ist Tiefe und Klarheit, sind alles Punkte, wo uns Anstrengung, Bemühung eben nicht weiterhelfen, sondern hindern. Wie eine angezogene Handbremse hindern. Natürlich heißt das Ganze jetzt nicht, dass wir nichts tun müssen. Gell? Das ist jetzt vielleicht der nächste Punkt. Es klingt jetzt so, als ob eh alles Agma bewiesen ist. Ne? Eine gemähte Wiese. Ist es nicht. Aber Thay hat es schön verwendet, gerne gerade in diesen 45 Richtlinien von Plum Village, verwendet er gerne das Wort Reifung. Und das gefällt mir gut, als Beschreiben für unseren Weg. Ja, das Problem von dem Bild mit dem Weg ist, dass man sich denkt, na gut, wenn ich schneller gehe, bin ich schneller am Ziel. Gell? Also ist so ein mögliches Missverständnis. Das ist nicht gemeint, natürlich hat niemand gemeint, der das Bild bringt. Aber das Bild Reifung gefällt mir gut, weil man so ein bisschen spürt, ja, es braucht Zeit. Es braucht gute Bedingungen und Zeit. Und das ist eigentlich, was wir machen in unserer Praxis. Wir schaffen für unseren Körper und Geist gute Bedingungen, wohl wissend, dass er reifen wird. Und dass alles schon in uns angelegt ist, was wir brauchen. Das ist auch wichtig, dass das im Wort Reifung drinsteht. Das ist so der Apfel am Apfelbaum. Den muss niemand erklären, dass er im Herbst rot werden soll. Das weiß der. Das macht er schon. Natürlich braucht er dafür eine gewisse Menge Sonne, gewisse Menge Regen. Ja, der Boden muss natürlich auch gut sein für den Baum. Ne? So. Aber wenn die Bedingungen gegeben sind, dann wird dieser winzige kleine grüne Apfel wird dann im Herbst ein schöner großer roter Apfel. Das ist so angelegt. Und das ist bei uns genauso. Ja? Und das ist unsere Praxis, dass wir diese Bedingungen schaffen für unseren Körper und unser Unbewusstes, dass sie reifen können. Und das sind genau die Dinge, die wir immer wieder besprechen, ne? Dass wir meditieren sollen, idealerweise jeden Tag, dass wir möglichst viel vom Tag achtsam machen, dass wir auch den Kontakt zu einer Gruppe suchen sollen, zu einer Sangha, regelmäßig in die Sangha gehen, uns austauschen über unsere Praxis und dass wir auch hin und wieder zu so Retreats wie hier gehen, weil einfach viel geschieht, wenn wir länger sind. Und das müssen wir einfach machen. Es ist, der Weg ist nicht, das sozusagen jetzt alles doppelt so viel zu machen, dann geht's viel schneller. Also wenn der Apfel doppelt so viel Sonne kriegt, bin ich gar nicht sicher, dass es ihm gut tut. Nachher verdorrt er am Baum. Ja? Nein. Wir schaffen gute Bedingungen. Ja? Und zur Achtsamkeit vielleicht noch im Alltag noch ein kleiner Hinweis. Es gibt manchmal so die Redensweise, das mache ich ganz achtsam. Und so und ganz achtsam, da frage ich mich dann auch, was ist ganz achtsam? Ist das vielleicht mit Anstrengung? Ja, das gefällt mir gar nicht. Das wisst ihr schon. Ne? Also das gefällt mir gar nicht, ganz achtsam. Und ich mag auch das Wort Konzentration nicht. Nicht, weil es falsch ist, sondern weil Konzentration, also einfach in meinem Erleben konzentrieren, das ist für mich sowas, das sehe ich mich immer als Schulkind in der Volksschule, was dann am Nachmittag am Küchentisch sitzt Die anderen Kinder spielen schon im Hof. Ja, ich schaue immer raus und die Mutter sagt, jetzt konzentriere dich mal und mach das fertig, dann darfst du raus und vorher nicht. Ne? Also irgendwie, ja. Hat so ein bisschen was mit Anstrengung zu tun. Ne? Aber natürlich müssen wir unseren Geist ausrichten. Ja, also deswegen ist Konzentration nicht, es ist so, mir gefällt so diese Nebenbedeutung nicht, ne, was mitschwingt. Und was ich euch ans Herz legen möchte, ist das Wort Interesse, Anteilnahme und liebevolle Hinwendung. Das ist mein Lieblingswort. Liebevolle Hinwendung. Ja, wenn ich jetzt spüre, mein Mund ist trocken, ne, und sehe das Glas Wasser. Es ist so natürlich, dieses Glas Wasser achtsam anzufassen. Es ist so natürlich, den Schluck zu genießen. Ja, und das ist eigentlich mein Lieblingswort für wie wir die Achtsamkeit aufrechterhalten. Liebevolle Hinwendung an das, was wir tun. Egal, ob wir ein Glas Wasser oder Tee trinken, ob wir staubsaugen, bügeln, abwaschen oder weiß der Geier was, gehen. Deswegen ist auch ein Grund für die Gehmeditation im Freien. Es ist so viel leichter, die liebevolle Hinwendung in der schönen Natur. Und wir wollen es ja nicht schwer machen, sondern wir wollen es ja leicht machen. Gut, also das vielleicht zu dem Thema. Ja, wir müssen praktizieren, ganz klar. Es braucht Zeit, wir müssen dranbleiben. Das ist eigentlich, was wir machen. Aber dann ansonsten die Übungen ruhig, entspannt, mit Liebe und Freude. Und es gibt auch einen Satz von Buddha, der mir total gefällt. Weil es ist ja so, seit der Zeit vom Buddha hat man gerne den Weg des Buddha gehen, dem Weg dem Buddha nachfolgen, mit dem Überqueren eines Flusses verglichen. Wir haben ja auch beim Herzsutra die Weisheit, die uns an das andere Ufer führt. Das Ufer, wo es kein Leiden gibt. So, und dieses Bild ist in diesem Satz vom Buddha drin. Also, und da wurde der Buddha gefragt, sag mal, Buddha, wie hast du das eigentlich geschafft, an das andere Ufer zu kommen? Jo, kann man ja mal fragen, ne? Fragen kann man viel. Und der Buddha hat gesagt, ohne Innehalten und ohne Kämpfen habe ich das andere Ufer erreicht. Als ich innehielt, versank ich. Als ich kämpfte, wurde ich von der Strömung herumgewirbelt. Erst als ich nicht mehr innehielt und nicht mehr kämpfte, erreichte ich das andere Ufer. Das ist genau das, was Thay uns lehrt. Den Weg gehen, aber mühelos. Ja, ich hoffe, dass euch diese Gedanken zu den zwei Themen geholfen haben. Wichtig ist eben, dass wir uns klar machen, dass wir eben in der europäischen Kultur in Deutschland groß geworden sind, dass wir eigene kulturelle Bilder gibt, die unhinterfragt angenommen werden. Und es macht Sinn, sich das klar zu machen, welche Bilder wir haben. Diese extreme Fixierung ans Äußere und die Unklarheit, dass die innere Welt eine eigene Welt ist oder zwei Dimensionen, können wir auch sagen. In der äußeren Dimension können wir Entscheidungen treffen, in der inneren, und die sind unabhängig, fast unabhängig voneinander. Und das andere ist, dass wir immer denken, wenn wir große Ziele anstreben, dass wir uns anstrengen müssen. Das müssen wir nicht. Aber wir müssen uns Zeit nehmen. Zeit nehmen für die Reifung. Ja, vielen Dank fürs Zuhören.